Das heißt, wer den Vater anbeten will, der muss ihn in der Wahrheit gleich in Christus anbeten. Der neue Ort der Anwesenheit Gottes ist in Christus. Wenn man das zum allerersten Mal hört, wird man das vielleicht ein bisschen sehr theologisch finden und sehr theoretisch auch. Aber wenn man sich mal klar macht, Israel war davon überzeugt, dass Gott seinen Namen im Tempel niedergelegt hat. Geh zum Tempel und du triffst Gott an. Geh zum Tempel und du begegnest ihm. Gott kann überall sein. Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Das weiß Israel schon im Alten Testament. Aber wo ist Gott zu treffen? Antwort: im Tempel, da wohnt er, da begegnet man ihm. Und das hat sich verändert, das hat sich verschoben. Jesus ist der Ort, wo wir Gott treffen. Ich möchte mit euch Johannes 2, Vers 21 angucken, bitte. Jesus äußert sich über den Tempel. Vorher heißt es: brecht diesen Tempel ab, in Vers 19, so werde ich ihn in 3 Tagen wieder erstehen lassen. Da sagten die Juden: 46 Jahre lang hat man an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder erstehen lassen? Jesus hatte aber den Tempel seines eigenen Leibes gemeint. Als er nun später von den Toten auferweckt worden war, dachten seine Jünger an diese, seine Worte, und kamen zum Glauben an die Schrift und an den Ausspruch, den Jesus getan hatte. Jesus tut etwas sehr Kühnes. Er benutzt diese Bildersprache von dem Tempel und er sagt indirekt: ich bin Gottes Tempel. Ihr werdet diesen Tempel abreißen. Wo abreißen? Am Kreuz. Aber Gott wird diesen Tempel wiederherstellen. Jesus ist der Tempel Gottes. Jesus ist der Ort, wo wir Gott antreffen. Jesus ist die Adresse, wo wir Gott finden. Das kann sein, dass wir Jesus in einer Kirche antreffen. In den 80er Jahren haben viele, viele Menschen Jesus in dieser Petrikirche angetroffen. Buchstäblich, dort vor Ort sind sie ihm begegnet, dort vor Ort haben sie ihm ihr Leben unterstellt, dort vor Ort haben sie eine Erfüllung von seinem Geist her erfahren. Aber es muss nicht so sein. Du kannst auch in eine Kirche gehen und sie ist leer, leer von Jesus. Umgekehrt kannst du in eine kleine Hütte gehen, in eine Zelle gehen, du kannst in eine Höhle gehen, in China zum Beispiel, wo sich die Hauskirchen oft an verborgenen Orten treffen. Ich habe ein Video gesehen über so eine Hauskirche. Das sind diese nicht registrierten Kirchen, nicht die offizielle Kirche, sondern die nicht registrierten Kirchen. Das war ein sehr schlechtes Video, was die Qualität angeht. Aber dieses schlechte Video atmete Jesus. Lass uns das bitte festhalten, für alle Zeiten festhalten. Der Ort Gottes heißt seit Ostern Jesus. Wer Gott finden will, muss Jesus finden. Ich habe eine liebe Kollegin, einige von euch kennen sie, Gabriela Köpsel, sie sagte, und sie sagt das nicht stolz, ich weiß nicht, ob es Leute gab in den 80er Jahren, die Gott so gesucht haben wie ich, die so Gott, hinter Gott her waren. Sie war in der UH-Bewegung involviert. Sie ist alleine nach Indien gereist. Soweit ich mich erinnere, ist sie den Gangesfluss aufwärts gegangen. Sie hat ihre Einweihung gemacht. Sie wollte Gott finden. Und ich höre es immer noch gerne, sie erzählt das häufiger. Und sie sagte, jede Woche irgendwas Neues. Jetzt habe ich es. Und irgendwann hat sie dann Jesus gefunden durch unsere Arbeiter an der Petrikirche. Dann kam sie ihrer Schwester und sagte, ich habe Jesus gefunden. Sie sagte, ja, ja, ja. Sie dachte, das gibt sich auch wieder. Das ist die dieswöchige Situation oder die diesmonatliche Situation. hat wirklich Gott gesucht. Und sie ist also wörtlich auf Reisen gegangen, um zu finden, wo ist er denn? Dann hat sie ihn in Jesus gefunden. Das ist keine orthodoxe Richtigkeit, irgendwelche Banalität. Das ist eine entscheidende Wahrheit. Wer also Gott anbeten will, wer Gott verehren will, wer die wahre Religion, die Gott meint, sucht, der soll sie in Jesus finden. Jesus ist der Ort der wahren Anbetung Gottes. Amen. Und dann wird hier eine zweite Aussage gemacht. Die kommt statistisch gesehen sogar mehr vor als die andere. Es wird davon die Rede, dass dieser neue Gottesdienst, diese neue Gottesverehrung, diese neue Religion im Geist erfolgen soll. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. Und mit Geist ist jetzt nicht gemeint der menschliche Geist. Es ist nicht gemeint, dass sich die ganze Religion von außen nach innen verlagert. Lass alles Äußere weg. Alle Gesten, alle Zeiten, alle Speisevorschriften, alle Riten, alle Waschungen, alles Äußere weg. Und konzentriere dich auf dein Innerstes. Das ist nicht gemeint. Sondern mit Geist ist der Heilige Geist gemeint. Und dieser Heilige Geist, der wird besonders in den sogenannten Abschiedsreden sehr betont. Im Johannesevangelium zum Beispiel, wir können das mal bitte aufschlagen, Kapitel 14, Vers 17. Kapitel 14, Vers 17, es geht schon in Vers 16 los. Ich werde den Vater bitten, sagt Jesus, und er wird euch einen anderen Anwalt geben, damit er bis in Ewigkeit bei euch sei. Den Geist der Wahrheit. Und 15, 26 ist wieder vom Geist der Wahrheit die Rede. Das heißt dort, wenn aber der Anwalt kommt, den ich euch vom Vater senden werde, den Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis über mich ablegen. Und dann noch einmal 16, 13. Wenn aber jener gekommen ist, der Geist der Wahrheit, der wird euch in die volle Wahrheit einführen, denn er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern was er hört, das wird er reden und euch das Zukünftige verkündigen. An diesen Aussagen ist zweierlei wichtig. Erstens, der Heilige Geist hat ein Lieblingsthema. Das Lieblingsthema des Heiligen Geistes ist nicht der Heilige Geist, sondern Jesus. Und das ist für die ganze Frage nach dem Umgang mit dem Heiligen Geist bis in die Gemeindepraxis hinein eine sehr, sehr wichtige Feststellung. Ich will das jetzt nicht sehr entwickeln, dieses Thema, aber es hat Zeiten gegeben, da hat man sich sehr konzentriert auf irgendwelche Erlebnisse. Und dann lagen Leute am Boden und lachten und weinten oder schüttelten sich. Und dann wurde gesagt, da wirkt der Heilige Geist. Und die das gehört haben, haben gedacht, oh, und ich stehe immer noch. Und sie haben das gewünscht, dass sie auch da liegen könnten. Und dieses Angerührtsein, Hitze, Bewegung oder tiefe Ruhe erleben könnten. Ich finde das überhaupt nicht problematisch, dass da, wo der Heilige Geist wirkt, so etwas passieren kann. Ich kenne das seit 1982 und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn der Mensch als Ganzer bewichtet vom Geist, kann auch der Körper einbezogen werden, wird er auch immer in einem gewissen Maße einbezogen, das kann dazu führen, dass wir vom Geist überwältigt werden. Es gibt in dem Bereich Erfahrungen, die sind für ein bürgerliches Christentum bedrohlich, aber nicht für ein neutestamentliches. Schwierig finde ich es aber, wenn man diese Erfahrungen, diese Begleiterfahrungen zum Zentrum macht. Ich habe einen der Anwälte dieser Frömmigkeit erlebt, irgendwo in Deutschland, wo wir mit unseren Ältesten hingereist waren. Und er sagte, vergiss alles, was du wissen kannst. Hör ganz auf. Sprich auch nicht in Sprachen. Lass dich einfach los und überlass dich. Und das ist für mich Schwärmerei. Der Geist hat ein Kriterium, das ist Jesus, und er hat ein Ziel, Jesus groß zu machen. Und wenn der Jesus-Bezug beim Heiligen Geist zurücktritt oder undeutlich wird oder überhaupt nicht mehr gelehrt wird, dann bist du mitten in einem Ozean von Erlebnissen und Gefühlen und das kann dich ganz weit raustreiben, wo dich keiner mehr rettet. Und das Zweite ist nun auch sehr wichtig. Wir können ohne den Heiligen Geist Jesus überhaupt nicht erkennen. Wir können zwar Richtigkeiten aufschreiben, also ein Schüler kann im Abituraufsatz wiedergeben, was die Kirche über Jesus lehrt. Er sagt, ich bin selber Atheist, das habe ich Ihnen als meinem Religionslehrer ja ehrlich gesagt, das wissen Sie auch, aber ich bin imstande, die christliche Überzeugung korrekt wiederzugeben. Er sagt, die Christen lehren, dass Jesus zwar menschlich gesehen ein Zeitgenosse war, aber im Wesentlichen der Sohn Gottes war, dass er eine einzigartige Beziehung zu Gott hatte wie niemand sonst. Sie lehren, dass er für unsere Schuld, für alle Menschen Schuld und so weiter ans Kreuz ging. Das kann man ganz korrekt wiedergeben und dann sagen, im Übrigen, ich sehe das ganz anders. Aber ein geistliches Begreifen von Jesus geschieht nicht ohne den Heiligen Geist. Und manchmal sieht man Leute, wie sie um die Wahrheit herumflanieren und sie kommen nicht drauf, sie kriegen das nicht zusammen. Sie bemühen sich, sie strengen sich an. Du hörst sozusagen die innere Denkfabrik auf Hochtouren laufen, das rattert. Du siehst die Anstrengung, du siehst auch das ehrliche Bemühen, aber der Groschen ist noch nicht gefallen. Vielleicht würden, wenn wir jetzt Zeit hätten, einige von euch sagen, das kenne ich bei mir. Es war nicht einfach, dass ich das nicht wollte, es war, dass ich das bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht konnte, ich konnte es nicht sehen, es war mir nicht aufgedeckt worden. Ich erinnere mich, Klaus, manchmal hat man so Erinnerungen an deine Geschichte und wie du irgendwann eines Tages sagtest, jetzt weiß ich, dass Jesus auferstanden ist.
Komm her, bitte hier mit. Nochmal von vorne. Ich war im Grundkurs und in einer Pause an einem Abend stand ich zusammen mit meinen späteren Hauskreisleitern und auch mit Dietlinde Kopfermann, Wolframs Frau. Und ich sagte, ja, ist alles schön und gut. Ich kann eine Menge von dem, was ich höre, nachvollziehen. Ich war schließlich christlich aufgewachsen, christlich erzogen worden und so weiter. Aber, dass Jesus lebt, das ist etwas, was völlig über mein Begriffsvermögen geht. Und dann fing der Moritz, mein späterer Hauskreisleiter, an, mir Hilfen zu geben, dass ich das verstehen könnte. Und einer sagte dann, ach, weißt du was, wir beten einfach für dich. So, der nächste Seminarabend fiel aus, war glaube ich Bußtag. Und am Sonntag nach Bußtag war ich auf dem Wege zur Kirche. Und dann sah ich die Linde, deine Frau, vor mir hergehen. Und da fiel mir ein, diese Situation, wo wir alle zusammenstanden. Und in dem Augenblick war mir klar, dass Jesus lebt. Das heißt, ich hatte das... nein, nicht, dass ich Jesus in die Binde gesehen hätte, das war mir nicht... Aber mir war plötzlich klar, ich wusste das nicht, ich habe es dann auch dir gesagt. Das Problem war gelöst. Ich hatte nichts daran getan, überhaupt nicht. Und ich bin noch nicht sicher, ob die anderen gebetet haben. Aber Gott hat gewusst, dass es ein Problem für mich ist und dass ich es ausgesprochen habe. Und er hat das Problem für mich gelöst. Ich muss allerdings sagen, dass ich im Laufe meiner Entwicklung immer mal wieder diese Frage hatte. Und Gott hat sie immer wieder gelöst bisher.
Das war jetzt ganz spontan, mir stand nicht in meinem Manuskript, jetzt spricht den Klaus an, aber mir fiel es ein, weil ich das noch so in Erinnerung habe, wie bei wenigen Menschen, aber keinem anderen, dass es so ein Aha-Erlebnis war, plötzlich war die Gewissheit da. Und das kann man biblisch gesprochen nur vom Heiligen Geist her verstehen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir für unsere Angehörigen ja auch beten und nicht bloß ihnen Predigten halten. Bekehre dich und mach das doch und du bist in Gefahr. Nicht, dass das nicht auch möglich ist, einmal eine sehr dringliche Einladung auszusprechen. Das drückt mich vorsichtig aus. Aber das Entscheidende ist, dass wir dafür beten, dass der Geist Gottes das tut. So, was haben wir jetzt herausbekommen? Wie soll der neue Gottesdienst aussehen? Der neue Gottesdienst hat sein Wo. Er ist verankert in Jesus. Und der neue Gottesdienst hat sein Wie. Er ist ermöglicht durch den Heiligen Geist. Es gibt einen objektiven Grund, das ist Jesus mit seinem Erlösungswerk. Abgesehen von Jesus können wir diesen neuen Gottesdienst nicht feiern. Aber wenn man das isoliert vom Heiligen Geist, dann kommt bestenfalls Orthodoxie heraus, Rechtgläubigkeit. Und ich habe in meiner Lebensgeschichte erlebt, dass rechtgläubige Menschen nicht immer rechtgläubige Menschen sein müssen. Häufig sind sie streitbar und sie können die Buchstaben verteidigen und wissen, wie es richtig ist, aber es brennt nicht in ihrem Herzen. Wir brauchen einen objektiven Grund der Wahrheit, das ist Jesus. Wir brauchen die subjektive Erfahrung der Wahrheit im Heiligen Geist. Nun kommt etwas Auffälliges hier hinzu, das ist das Nächste, was ich sagen möchte. Dieser neue Gottesdienst gründet in Jesus, wird möglich durch den Heiligen Geist, aber er ist ausgerichtet auf den Vater. Jesus redet hier so selbstverständlich vom Vater, dass einem Bibelleser es fast nicht mehr auffällt, aber er redet doch immerhin vor einer Frau, die nicht gläubig ist. Ich will es nochmal zitieren. Die Stunde kommt, in der ihr weder auf dem Berge dort noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Dann heißt es in Vers 23, es kommt die Stunde, die ist jetzt schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Denn auch der Vater will, sucht solche Anbeter. Wenn Jesus der Vater sagt, dann meint er immer ein exklusives Verhältnis, das nur er besitzt. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, dass Jesus sich nie mit den Jüngern zusammenschließt. Jesus sagt entweder mein Vater oder er sagt euer Vater. Aber er sagt nie unser Vater. Der Einwand, der jetzt kommt, den weiß ich. Was ist auch mit dem Vater unser? Das Vater unser ist ein Gemeindegebet. Das hat Jesus seinen Jüngern gegeben. Aber Jesus weiß, dass er ein Verhältnis zu Gott hat, das in dieser Weise kein anderes Wesen auf der Erde besitzt. Eine exklusive Beziehung. Er ist ja nicht ein Sohn Gottes, sondern er ist der Sohn Gottes. Und er ist der Sohn Gottes, weil er diese einzigartige Beziehung zu dem Vater hat, zu seinem Vater. Und es gibt zwar die Auffassung, dass Gott eine väterliche Tendenz hat, dass er einen väterlichen Charakter hat, aber die Erfahrung, Gott als Vater zu haben, die ist nach dem Neuen Testament gebunden an Jesus. Was bedeutet das, wenn wir Gott Vater nennen, dass Jesus uns jetzt so mitschreiben, Jesus uns Anteil gibt an seiner einzigartigen Gottesbeziehung. Er erlaubt uns etwas, das für uns von Haus aus überhaupt nicht zustände, weil wir Sünder sind. Er bezieht uns ein, er sagt, ihr dürft auch bekommen, was ich schon habe. Ihr dürft eine angstfreie, vertrauensvolle Beziehung zu meinem Gott haben. Er wird ermöglicht durch den Heiligen Geist. Und ausgerichtet auf den Vater. Und das ist der kleine Unterteil, über den ich jetzt gerade rede, dass er nicht seine Mitte, sein Ziel in Jesus hat. Ich sage das mal, weil in unseren Kreisen, also bei den Evangelikalen, bei den Charismatikern, der überwiegende Teil aller Gebete geht an Jesus. Das ist verständlich, aber nicht ganz biblisch. Es ist wichtig, dass wenn wir Jesus kennenlernen, wir eine Zeit lang uns mit diesem neuen Herrn vertraut machen und ruhig alles, was anfällt, vor Jesus bringen. Jesus macht, dass mein Auto wieder anspringt, ich muss meinen Termin wahrnehmen. Jesus macht, dass ich meinen Schlüsselbund finde, ich komme sonst zu spät. Jesus, danke für die Brötchen, die auf dem Tisch stehen. Das ist verständlich, aber es ist eine gewisse Engführung. Hier ist es wichtig, dass das Ziel des neuen Gottesdienstes der Vater ist. Der Vater soll angebetet werden. Und das ist mir heute zum allerersten Mal an diesem Text aufgefallen, komischerweise finde ich, aber es ist mir heute zum ersten Mal aufgefallen, das ergibt eine trinitarische Frömmigkeit. Eine Frömmigkeit, wo der Vater, der Sohn und der Geist eine je unverwechselbare Rolle spielen. Und ich will es nochmal sagen, weil es für manche von uns ziemlich neu sein wird und ein bisschen fremd, so ein bisschen theologisch. Jesus ist der Grund, da sind wir uns einig. Er ist der Herr, er ist der Erlöser, er ist der Heiland, er ist der Brückenbauer zu Gott. Ohne Jesus geht nichts. Aber Jesus können wir nur erkennen, das haben wir gesehen, das wusstet ihr vorher, durch die Macht des Heiligen Geistes. Was ohne den Heiligen Geist gelebt wird, ist Imitation. Die kann ganz täuschend ähnlich sehen dem Original, aber sie ist eine Imitation. Eine geistlose Frömmigkeit kann noch so korrekt sein, aber sie ist eine Nachahmung der Wirklichen. Der Geist zieht uns hin zu Jesus, Jesus führt uns hin zum Vater. Das nenne ich eine trinitarische Frömmigkeit. Und ich würde euch gerne ermutigen, was ich in meiner Gemeinde seit Jahren mit wenig Erfolg versuche, dass wir uns trauen, in manchen Situationen zum Heiligen Geist zu beten, in manchen Situationen zu Jesus und im Normalfall zum Vater. Das wäre, glaube ich, die biblische Akzentsetzung. Der Vater ist der Ursprung und das Ziel von allem. Paulus sagt, 1. Korinther 15, am Ende wird der Sohn die Herrschaft zurückgeben an den Vater. Der Vater ist der Ausgangspunkt und das Ziel von allem. Jesus ist unser geliebter Erlöser und ohne ihn wäre christlicher Glaube nicht nur undenkbar, sondern unrealisierbar. Wir dürfen aber auch den Heiligen Geist anrufen. Ich merke, dass manche Christen hier eine Scheu haben, zu sagen, lieber Heiliger Geist, zeig mir mehr von Jesus. Lieber Heiliger Geist, mach mir klar, wie ich die Stimme Jesu besser höre. Dass wir ihn in Anspruch nehmen als den Lehrer, als den Jesus ihn vorgestellt hat, als den Helfer. Und dass wir auch unsere Gebete zurecht an ihn richten. Der Einwand, der kommt, ist völlig richtig. Es gibt im Neuen Testament kein Gebet zum Heiligen Geist, kein einziges. Es gibt auch im Neuen Testament keine einzige Stelle, die einlädt zum Glauben an den Heiligen Geist. Im Neuen Testament betet man im Heiligen Geist und glaubt im Heiligen Geist. Man betet aber nicht zum Heiligen Geist und glaubt nicht an den Geist. Ich glaube aber, dass die nachneutestamentliche Gemeinde richtig daran getan hat, diese Ansätze auszubauen zur Dreieinigkeitslehre. Und ich glaube, dass im Neuen Testament so viele Hinweise sind, dass man den Heiligen Geist anreden darf, dass sie ausreichend sind. Zum Beispiel, wenn der Heilige Geist sagt, sondert mir aus, Paulus und Barnabas. Das ist keine Kraft, das ist eine Person. Wenn Jesus sagt, der Geist wird kommen und er wird euch in die Wahrheit führen, das ist keine Kraft, das ist kein Fluidum, das ist Gott selbst. Und ich glaube, wenn der Heilige Geist Gott selbst ist, dann dürfen wir ihn auch anrufen und dürfen dort ein bisschen über das Neue Testament hinausgehen, über das, was buchstäblich da steht. Ich würde euch sehr ermutigen, das zu tun. Ich glaube, dass es unser Gebetsleben reicher macht, wenn wir in manchen Situationen Jesus anrufen, wenn dunkle Anfechtungen kommen, dann würde ich sagen, Jesus, rette mich. Dann ist der Punkt gekommen, wenn es um die Vergebung der Schuld geht, dann können wir Jesus bitten, du bist für mich gestorben, vergib mir, oder den Vater bitten, Vater, du hast Jesus für mich gesandt. Die Aufgaben der drei Personen in Gott sind etwas unterschiedlich. Nicht der Jesus wurde nicht ausgegossen, sondern der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht am Kreuz für uns gestorben, sondern Jesus ist gestorben. Aber auch der Vater ist nicht am Kreuz gestorben, sondern der Sohn. Und wir können es lernen, nach und nach in dieser Breite zu beten. Und je nach den Traditionen, aus denen wir kommen, ist es eben unüblich. Ich höre dann oft so, Jesus, sende du deinen guten Heiligen Geist. Das ist eine evangelikale Standardformel, das ist richtig, das ist ein gutes Gebet. Aber wir dürfen auch beten, komm Heiliger Geist, wie die alte Kirche gebetet hat, Veni Creator Spiritus, komm Schöpfer Geist. Und in Pfingstliedern wird ja sehr viel auch das gesungene Gebet zum Heiligen Geist praktiziert. Ein letzter Punkt, dann bin ich am Ende. Was wird denn in diesem Kontext, wo alles andere außer Jesus dunkel ist, was wird in diesem Kontext über Israel gesagt? Es ist eindeutig so, hier bleibt nichts mehr übrig. Hier wird das Ende aller Religionen proklamiert. Übrig bleibt die eine wahre Religion, nämlich die Christusreligion. Und wem das zu religiös ausgedrückt ist, der Glaube an Jesus, die Hingabe an Jesus, von der hier die Rede ist. Aber es gibt ganz wenige Hinweise auf Israel. Ich habe das beim Vorlesen schon gemerkt, Vers 22 heißt es, ihr betet an, ihr Samaritaner betet an, was ihr nicht kennt. Wir, zu ergänzen ist, wir Juden, und Jesus versteht sich hier als Jude, beten an, was ihr kennt, denn die Rettung kommt von den Juden her. Damit ist auch im Johannesevangelium, wo manche Theologen sehr israelkritische Töne hören, mit Recht hören, festgehalten, dass das Verhältnis Israels und des Judentums zu Jesus nicht nur kritisch, nicht nur negativ beschrieben werden kann. Sondern da ist eine Heilsgeschichte vorausgegangen und die ist eben nicht bei den Ägyptern gewesen oder bei den Phöniziern gewesen oder bei den Philistern gewesen oder bei den Medern gewesen oder bei den Babyloniern gewesen. Die ist nur in Israel gewesen. Das Heil kommt von den Juden. Das heißt, ja, Jesus ist Jude gewesen. Und dem geht eine lange Geschichte voraus, die führt auf Jesus hin. So steht Israel in einer anderen Beziehung zu Jesus als alle anderen Völker, auch wenn sie noch so religiös sind, meinetwegen die Amerikaner. Eine einmalige Geschichte. Aber das andere wird hier auch nicht verschwiegen. Das heißt nicht, das Heil findet sich auch bei den Juden. Es gibt in den letzten Jahren eine starke Tendenz, nachdem wir die Betrachtung des Judentums, nachdem die lange, lange Zeit so negativ war, darüber kann ich jetzt nicht näher reden, jetzt ein bisschen auf der anderen Seite vom Pferd runterzufallen und so etwas wie einen eigenen Weg des Judentums zum Heil zu behaupten. Einen eigenen Weg des Judentums zum Heil. Dann gäbe es also zwei Wege, nämlich den christlichen und den jüdischen. Und ich kann als Theologe nur sagen, das ist ein fundamentales Missverständnis des Neuen Testamentes. Wenn das so wäre, hätte Paulus nicht so leiden müssen von seinen jüdischen Volksgenossen. Dann hätte er nicht sagen müssen, ich habe alles, was mir wertvoll war, als Kot betrachtet. Das steht im Philipperbrief. Und dann hätte er nicht sagen dürfen oder schreiben dürfen, das Evangelium ist zunächst für die Juden und dann auch für die Heiden. Hätte er sagen müssen, ja, die Juden haben ihren Weg zum Heil und die Heiden haben ihren Weg, das ist der Weg über Jesus. Und was wir heute lernen müssen, und das ist für manche ganz schwierig, in einer Balance über Israel zu reden. Es gibt ganz viel Israel-Romantik, so im charismatischen Bereich, ganz unkritische Sachen. Also wer sich richtig mal taufen lassen soll und wenn er schon 7-mal getauft ist, sollte das im Jordan tun. So, das hat wirklich mit Theologie und Bibel nicht mehr so viel zu tun. Ich finde, das Land ist faszinierend. Ich kann nur jedem raten, mal hinzufahren. Ich habe das spät, aber doch noch gemacht. Nicht zu spät. Ich finde es wirklich reizvoll, schön, anregend, hilfreich in vieler, vieler Hinsicht. Aber wir dürfen die Wahrheit von Jesus nicht kleinschreiben, um unsere Liebe zu Israel umso größer werden zu lassen. Wir müssen das biblisch sehen. Und biblisch heißt es, der Retter kommt zwar aus den Juden, aber er ist der Retter auch für die Juden und nicht nur für die Heiden. Jesus ist immer nötig. Und ohne Jesus kommt man nicht zu Gott. Nachdem Jesus gekommen war, war es verkehrt, nicht an ihn zu glauben.